Genau, und damit sind wir schon mitten beim Thema. Ihr habt es ja gehört, die Jungschar, das war natürlich nur ein kleiner Teil der Jungschar. Einige durften uns schon quasi diesen Sommer verlassen, in die nächste Gruppe gehen. Freut mich trotzdem, dass einige heute gekommen sind, dabei zu sein. Und ja, ich weiß, wir haben viel über Paulus geredet und ja, ich weiß auch genauso, wir haben nur einen Bruchteil von Paulus überhaupt erfahren können in den 3 kurzen Tagen der Freizeit. Was ich euch Eltern aber auf jeden Fall schon sagen kann, eure Kindern, ohne euch zu nahe zu treten, die sind in einer Nacht mehr gewandert als ihr in einem Jahr. Das kann ich euch versprechen. Und ja, wir haben uns mit Matthias selber bestraft. Wir mussten mitlaufen. Das wurde dann richtig lange. Es wurde dunkel. Es war kalt. Falsche Schuhe, kurze Kleidung. Bollerwagen auf Straßen, wo man auch nicht zu Fuß gehen kann. Also es war ein Horror. Im Nachhinein danke ich euch für euer Vertrauen. Ihr könnt euch ruhig die Kinder für nächstes Jahr anvertrauen. Es haben alle Kinder überlebt. So viel dazu. Es war mega, es hat sehr viel Spaß gemacht und das ist eine Karte, die wir im Zuge dessen einfach uns betrachtet haben. Und jeder, der die Fäden sieht, also vielleicht kann man die Kamera draufhalten für den Online-Stream, es sind sehr, sehr viele Punkte, Kreuzungen, Situationen, Erlebnisse. Wir können auch nicht alles anschneiden, deswegen beschränke ich mich heute wirklich auf einen Fokus, nämlich der letzte Brief. Und damit leite ich ein zum letzten Thema, zum letzten Brief des Apostel Paulus. Es ist was sehr Persönliches davon vorneweg. Es ist ein Brief, den Paulus schreibt an einen guten Freund, an einen treuen Sohn, den er im Geiste gezeugt hat. Sprich, er hat ihn zu Jesus geführt oder dieser Mann ist durch ihn zu Jesus gekommen. Und der Brief ist der letzte. Paulus schreibt ihn aus dem Gefängnis in Rom. Wir haben mitgekriegt heute schon in der Einleitung, dass er in Rom war. Und zwar, er weiß, dass es dem Ende nahe ist. Er merkt von Stadt zu Stadt, wo er durchgezogen ist, dass der Heilige Geist ihm sagt, es geht immer näher dem Ende zu. Und das ist ihm bewusst. Und aus dieser Situation schreibt er den Brief aus dem Gefängnis an eben diesen jungen Mann, den er noch ein letztes Mal Beistand wünscht. Und wenn wir die Reise mal einfach ein bisschen Revue passieren lassen, wie gesagt, das ist ein grober Überblick. Es waren 3 große Reisen in einem Zeitraum von knapp 10 bis 12 Jahre. Ich will mich jetzt nicht auf den Tag festlegen. Unterbrochen von mehreren kurzen Pausen, auch längere Zeiten in jeweiligen Orten mit verschiedenen Mitarbeitern. Also es gab auch Zoff, müsst ihr euch vorstellen, die Gemeinde Gottes ist keine heile Welt, das wirkt von außen vielleicht mal so aus, aber Paulus hatte Zoff und das war der Grund, warum seine Begleitung für die zweite Reise anders aussah. Zwischenmenschliche Konflikte. Aber Gott sei Dank ist das behoben worden und kurz vor seinem Tod wünsche ich Paulus, diesen Mitarbeiter nochmal zu sehen. Also Gott regelt auch diese Dinge, es ist alles menschlich. Paulus ist in seinen 3 Reisen, man schätzt, knapp 16.000 Kilometer gefahren, gelaufen, mitgenommen worden, geschwommen. Er hat auch Schiffbrüche erlebt, ja. Ungefähr 11.000 Meilen ist er gelaufen. Ich weiß nicht, ob wir das in unserem Leben schaffen, keine Ahnung. Für Gott unterwegs. Er hat Gemeinden gegründet, unter anderem einige aufgezählt. Und das heißt, er ist mit der frohen Botschaft in einen Ort gekommen, wo man ihn so freudig begrüßt hat, indem man zum Ritual Steine auf ihn geworfen hat. Bekannt unter Steinigung. Er hat es überlebt, er geht zurück und macht genau da weiter. Warum? Er ist überzeugt, dass diese Botschaft Menschen verändert. Und er hat recht gehabt. Es war nicht seine Idee, es war nämlich Gottes Idee. Gott hat zu ihm ganz klar gesagt, ich mache dich zum Werkzeug, du bist mein Werkzeug. Und dein Werkzeug muss eingesetzt werden, es war seine klare Berufung und er war absolut treu. Er besucht diese Gemeinden und als er durch ist, sagt er zu seinem Kollegen, zu Silas, komm, wir fahren nochmal hin, wir besuchen die, wie es ihnen geht. Das war dem nicht egal, Hauptsache eine Gemeinde gegründet und dann wegfahren. Und die fahren nochmal und am Ende schreibt er auch Briefe, in der Zahl 13 Briefe. Das sind die Briefe, die uns hier im Neuen Testament beschrieben werden, auf den verschiedenen Reisen, aus der Gefangenschaft, auch zu Ende seines Lebens. Das sind in grün markierte Briefe. Das ist der erste Brief an Timotheus, dann der Brief an Titus und dann der zweite Brief und das ist sein letzter, kurz vor seinem Tod, ungefähr 66 nach Christi. Und diese Briefe dienen dazu einmal für die Gemeinde vor Ort, die waren der Empfänger. Also das ist erstmal der erste Grund. Und wenn dann Timotheus schreibt, dann kannst du denken, okay, es interessiert mich das, es ist an Timotheus gerichtet, seine Probleme, sein Brief. Aber Paulus schließt den Brief an und sagt, Gnade mit euch. Und diese Briefe wurden auch vorgelesen, das heißt, und den Brief lesen wir auch heute nicht komplett vor, aber Auszüge. Und das gilt auch für dich als Zuhörer hier in der Gemeinde Marienheide, Gnade mit dir. Und Paulus hat Ziel gehabt, die Gemeinden zu stärken, zu erbauen, zu ermutigen. Und einige von euch hatten das Glück, die wurden angerufen. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt. Die Kinder haben euch angerufen und euch Mut zugesprochen. Das war die Idee. Und ich fand die Idee von Esther richtig klasse, weil es einfach auch ganz praktisch erleben lässt, was das bedeutet, jemanden anzurufen, der völlig perplex ist. Und dann kriegt er eine Ermutigung und sagt, ey, du spielst voll gut Schlagzeug, mach weiter so. Und so Dinge, die für uns normal sind, das ist jede Woche, ist nichts Neues, oder? Aber für denjenigen, der angerufen worden ist, eine Geste. Und das hat Paulus gemacht. Er schreibt und er möchte, dass man die Briefe vorliest. Und deswegen sind sie auch da. Und zu guter Letzt, die Briefe vernetzen Gemeinde. Und das fand ich sehr, sehr stark. Schon lange bevor es Facebook gab oder Insta, hat Paulus einfach die Gemeinde teilhaben lassen. Er hat einen Austausch gepflegt mit den Gemeinden. Und hat die Gemeinde einfach von sich berichtet oder durch andere. Er hat ungefähr 40 Mitarbeiter erwähnt in seinen Briefen. Das sind Mitarbeiter, die einfach nur irgendwo mal aufgetaucht sind oder Überbringer von irgendwelchen Dingen waren. Aber er hat ein Netzwerk gemacht. Und das ist Gemeinde Gottes. Die Botschaft ist überall auf der Welt gleich. Ein Mitarbeiter, das war eben der treueste Mitarbeiter, um den geht es heute. Das ist der Timotheus. Wie gesagt, der letzte Empfänger seines Briefes. Und von Timotheus wird gesagt, und ich lese mal die Stelle vor, aus Philipper 2, wo Paulus ihn beschreibt, ich hoffe aber in dem Herrn, Jesus Timotheus, bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wer sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Eine kurze Einleitung in diesen Timotheus. Alle anderen haben das Ihre gesucht. Das war ein Unterschied zu Timotheus. Und Paulus hat den Timotheus auf der ersten Reise vermutlich erreichen können. Da war der Junge zwischen 15 und 20 Jahre. Das heißt, wer ist zwischen 15 und 20? Einmal Hand hoch. Strabo wäre ich auch gerne, aber ist gelogen. So, Hände hoch, einmal richtig hoch. 15 und 20. Sehr gut, das ist das beste Alter. Okay, 38 ist auch nicht schlecht, will ich nicht verneinen. Aber da ist schon vieles gelaufen, kann ich ganz so sagen. Also zwischen 15 und 20 hat er diesen Menschen erreicht. Und das kommt irgendwann wieder. Und auf der zweiten Reise, sie gehen los und treffen den. Und dann wird er empfohlen, sagt, hör mal, Paulus, du warst hier. Nimm den Jungen mit, der hat ein gutes Zeugnis. Und er nimmt den Timotheus mit. Und er formt ihn, er prägt ihn. Und jetzt kann man vielleicht denken, okay, er nutzt ihn aus. Er nimmt den Jungen einfach mit und die Eltern. Und die können und dann quält er ihn, um mitzureisen. Nein, das ist nicht der Fall. Ich empfehle euch einfach, den Brief selber zu lesen, alle Details, und dann werdet ihr wissen, was mit diesem Mann passiert ist. Und die Prägung war schon viel früher. Die Prägung liegt im Elternhaus. Und Paulus hat diesen Jungen einfach mitgenommen und geprägt. Und ich möchte dir Teenager Mut machen, wenn dich jemand mitnimmt. Dann hat das einen Grund. Wenn deine Eltern dir was anvertrauen, dann hat das einen Grund. Denn Gott baut seine Gemeinde. Liebe Jungs, ich möchte euch Mut machen. Diese Wanderung, das waren, glaube ich, 8 Kilometer, meine ich. Ja, das war nur ein Bruchteil. Aber man konnte sich schon ganz gut reinversetzen in Situationen, wo man einfach geht. Und die Kinder wussten dann gar nicht, wo es hingeht. Okay, Matthias und ich wussten am Ende auch nicht, wo wir dann hingehen. Weil das war schon, wir hatten schon, also eine Route hatten wir schon, ja. Aber ich war zum ersten Mal da und ich habe gedacht, okay, Matthias wird wissen, wohin er geht. Er war zum ersten Mal dabei und wir haben es, fand ich, gut geschlagen. Es war sehr spannend. Und als Esther dazustoßen wollte und sie wusste nicht, wo sie ist, wo wir sind und sie kam nicht durch. Also es war richtig spannend und genauso stelle ich mir, also das war für uns real. Aber wir haben ein Ziel gehabt. Wir wollen den Kindern beibringen, dass das kostet, dass das ein Opfer ist. Und genauso auch Paulus, 16.000 Kilometer durch die Gegend gelaufen. Nicht am Strand gelegen, er ist durch die Gegend gelaufen. Und er nimmt diesen Timotheus mit. Und der Timotheus wird später ein Pastor, Pastor einer Gemeinde in Ephesus. Ich zeige es mal ganz kurz.
Das ist der Ort.
Ich sage mal, diese Stadt hat, ist eine Hafenstadt, eine bekannte Stadt, also eine gute Stadt, eine große Stadt, so rum. Und diese Stadt ist das Tor zum asiatischen Kontinent. Das heißt, in alle, das Römische Reich hat sich verbreitet damals und alle, die nach Asien wollten, konnten Ephesus anlegen und kamen auf den Kontinent Asien. Und so eine Stadt bringt auch Schwierigkeiten. Und müsst ihr euch vorstellen, wenn Timotheus zwischen 30 und 40 Jahre ist. Denn wie alt bist du?
34.
Er ist auch Pastor. Das sind Parallelen, deswegen ist der Brief so enorm wichtig, denn ich möchte den Mut machen. Martin ist heute krank, er ist, glaube ich, auch nicht viel älter, oder, Martin? Auch 34. Das ist Timotheus Alter. Ihr Lieben, dieser Brief ist so, hat eine Parallele. Wir sind auch keine Hafenstadt, ne, das will ich nicht sagen, obwohl wir an einem Brucher liegen, aber da kommt kein Schiff vorbei. Aber wir sind ein Sammelbecken von Menschen, das ist gut. Wir sind ein Leuchtturm, aber das bringt auch Schwierigkeiten in der Form, dass Menschen einfach in diese Gemeinde strömen und immer was Neues bringen. Muss ich mir vorstellen, da kommt jemand aus der italienischen Welt, aus Asien, aus Afrika, das trifft sich alles da und das wird vermengt und vermischt. Und am Ende hat Timotheus einen Job, er muss den ganzen Laden im Griff halten und er verzweifelt. So stelle ich mir das bildlich vor. Wenn man den Brief liest, dann kann man das verdeuten. Wir wissen, dass Paulus 2 Jahre in Ephesus blieb auf seiner letzten Reise und er hat die ganze Stadt auf links gekrempelt, so verstehe ich das. Denn diese Stadt war bekannt, dass sie Götzenstatuen oder die Tempelreinigung der Göttin Diana gebracht hat. Das heißt, diese Stadt war bekannt, sie war dermaßen in Götzerei, Götzendienst verstrickt, dass auch Menschen ihr Geschäft draus gemacht haben. Und wir waren mit der Jungs am Ende in Xanten, wir konnten so eine Figur sehen, was Menschen damals gebaut haben. Und das war völlig normal, dass man das kaufen konnte, sich ins Wohnzimmer hinstellen konnte und man hat diesen Götzen einfach angebetet. Das war ein Riesengeschäft, die wurden reich damit, bis Paulus kam, ja, quasi vom Kartellamt, aber von Jesus Christus, und hat das Ding mal auf links gedreht. Und durch seine 2 Jahre Zeit wird berichtet in Apostelgeschichte 19, dass er in diesen 2 Jahren wusste ganz Asien das Evangelium. Ich versuche es mal rauszulesen, weil das ist schon eine wichtige Stelle, einfach um die Bedeutung der Zeit zu beschreiben. Apostelgeschichte 19, Vers 10, das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, obwohl Juden als auch Griechen. Das heißt, innerhalb dieser 2 Jahren ist der Verkehrsfluss gewesen, Warenfluss und so weiter, Menschen. Und das Wort Gottes kam komplett in den asiatischen Raum. Und irgendwann haben die Menschen gemerkt, dass das, was die Götzen, die wir gekauft haben, da hat Paulus ganz klar gesagt, die helfen euch gar nichts, sie sind tot. Geldverschwendung ist das eine, aber du baust auf ein falsches Teil. Und er hat den Markt versaut und die waren dann richtig stinkig. Aber Paulus hat dafür kein Geld bekommen, sondern den Menschen einfach einen Ausweg gezeigt. Und die Straßen und Gegebenheiten vor Ort genutzt. Und das ist das Prinzip, was wir auch heute als Gemeinde Marienheide machen können. Die Dinge, die wir hier haben, mit dem Evangelium vermengen. Und das Evangelium wird sich verbreiten. Paulus hat nichts Neues erfunden. Er hat Gottes Botschaft einfach platziert. Und wir waren in Xanten, haben das Museum angeschaut und jetzt vor ein paar Tagen waren wir da mit der Familie nochmal, wo man ein bisschen detaillierter lesen kann und das Geniale am Römischen Reich ist, die haben ein Straßensystem gebaut. Die waren so vernetzt, einmal Kommunikation, Transport, Dienstleistung sowieso, Straßenbau, Architektur und wenn man jetzt rückwirkend die Geschichte einfach liest, wo Jesus geboren ist, das Evangelium auf diese Erde kam, die frohe Botschaft, dann war alles da, diese Botschaft zu verbreiten. Das ist doch genial, oder? Das Römische Reich hat sich so ausgebreitet und alles war da. Und es haben 2 Jahre gereicht, ganz Asien wusste Bescheid. Und diese Gemeinde hat ein Problem. Und in diese Gemeinde kamen viele Geschichten aus Asien, aus Rom, aus Afrika. Es wurde alles vermengt. Es kamen Irrlehren in die Gemeinde. Und der Timotheus hat alle Hand voll zu tun gehabt. Mit seinen ungefähr 35 Jahren. Und Paulus weiß das. Und er schreibt in den Ermutigungsbrief und schließt mit dem Gruß an die ganze Versammlung ab. Paulus schreibt, dass es sein Abschied ist. Er merkt und sagt, ich werde bereits geopfert. Also er leidet jetzt quasi auf den letzten Metern. Er weiß, der Henker steht vor der Tür. Und trotzdem gibt er ihm Anweisungen, sagt, bring meinen Mantel mit, ein paar Schriftstücke. Also guckt trotzdem nach vorne. Er lässt sich nicht hängen. Und dieser Brief, verstehe ich, dass Paulus den Staffellauf einfach weitergibt oder die Staffel, den Stab weitergibt, dass Timotheus den Job treu weiter ausführt. Ihm ist nicht egal, dass er die Gemeinde gegründet hat. Er hat seinen Ruf, er hat seine Ehre. Alle reden von Paulus, er ist der Held. Nein, ganz im Gegenteil, für ihn ist das Überleben der Gemeinde wichtig. So wichtig, dass er für den Tod in Kauf nimmt. Und Paulus, und das ist ein spannender Punkt, ist sich bewusst, dass eine Gemeinde, die lebendig ist, wird angegriffen. Und als wir mit meinem Sohn letzte Woche Bio geübt haben, da gab es die Aufgabe, Kennzeichen des Lebenden zu beschreiben. Ich denke, was ist das für eine komische Aufgabe? Ja, es gibt tatsächlich Kennzeichen des Lebenden. Und unter anderem war da Wachstum, Stoffwechsel. Ich weiß nicht, Joel müsste mir auch helfen können, du bist in der gleichen Klasse wie mein Sohn. Was gab es da noch? Kennzeichen von Lebenden? Nachhaltigkeit. Ja, du auch in der Klasse. Oh, raus damit. Nahrung, man muss essen, ja? Man hat Hunger. Also es gibt ein paar Kennzeichen, die ein Organismus ausmachen. Und Wachstum ist ein Punkt, Stoffwechsel. Und ich habe überlegt, ja, es ist völlig normal. Eine Gemeinde braucht Sachen und das Falsche schaltet man einfach aus, das, was man verbraucht hat. Und genauso ist es in der Gemeinde auch. Eine Gemeinde, wenn sie angegriffen wird, ist lebendig. Und ich hoffe, ihr merkt das in euren Hauskreisen, wenn wir als Gemeinde leben, dann haben wir Probleme. Und das ist gut, das ist ein Zeichen, dass wir leben. Würden wir kein Problem haben, wären wir eigentlich tot. Und das ist gut, dass wir leben und Schwierigkeiten haben. Nichts anderes hat Timotheus erlebt. Und ich möchte einfach mal ganz kurz über diesen Brief gehen. Ich lese nicht alle Verse durch, aber einmal so einen kurzen Abschnitt von Kapitel 1, von 1 bis 8. Ich glaube, ich habe den drinne. Bevor ich damit eins zurück, lese ich laut vor, bitte einfach zuhören, 1 bis 8. Paulus, die Einleitung, und Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. An Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater, und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich in Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Wenn man das so liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, und das Interessante ist, die Einleitung, er schreibt Barmherzigkeit. Und dieser Wort Barmherzigkeit schreibt Paulus nur an Timotheus. Und da fiel mir sofort die Geschichte ein vom barmherzigen Samariter. Warum war der barmherzig? Weil der Typ, der da zusammengeschlagen war, nicht mehr aufstehen konnte. Und dann braucht es einen barmherzigen Akt, einen Barmherzigkeitsakt, diesen Menschen wieder ans Laufen zu kriegen. Und so stelle ich mir das vor, dass Timotheus wirklich keinen Bock mehr hatte. Er war wirklich fertig, er war kaputt. Nur Schwierigkeiten, nur Probleme. Und dann braucht es einen Paulus, der Barmherzigkeit wünscht, ihn aufbaut, ihn wieder hochhebt und sagt, hey, du hast eine Gabe gekriegt und entfach es wieder. Es ist nicht aus, aber entfach, dass es wieder brennt. Ja, Timotheus war schon was Besonderes. Denn Paulus hat ihm eine Gabe mitgegeben und wir wissen heute, dass der Heilige Geist Gaben verteilt, aber bei diesem Menschen war das ein Stück weit anders. Aber es war quasi am Erlöschen. Es war nicht weg, aber Paulus musste ihn ermutigen. Kapitel 2 ermutigt er ihn zum Kämpfen. Und Kampf, ihr kennt vielleicht eure persönlichen Kämpfe, damit ist nicht gemeint eine Schlacht, wo wir einfach als Soldat eben unterwegs sind, sondern wir sind für Gott unterwegs, wir kämpfen für Gott. Und Paulus nennt das einen guten Kampf. Ja, das ist dein Kampf gegen den Wecker, ist auch ein Kampf. Aber hier beschreibt Paulus drei verschiedene Bilder im Kapitel 2. Nämlich einen Soldaten, der irgendwo Dienst macht. Und wenn er im Kampf ist, dann macht er Dienst. Er kümmert sich nicht um die Sachen, die zu Hause sind oder dies oder das. Er kämpft, weil er bezahlt dafür wird. Wenn einer Wettkämpfe macht, dann kümmert er sich nicht drum, was da ist und was da ist. Er konzentriert sich nur auf diesen einen Kampf, so wie Olympia. Alle 4 Jahre musst du auf den Punkt Leistung bringen, sonst kennt dich kein Mensch. Oder wie ein Ackersmann, der muss seine Zeiten einhalten, um am Ende zu ernten und davon zu genießen. Und ich lese das auch mal wieder vor, das ist Kapitel 2, 1 bis 3. Du nun, mein Kind, Timotheus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und dann Vers 22, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Er gibt einen Fokus, was Andreas Victor schon gesagt hat, einen Fokus. Konzentriere dich auf das, du bist berufen worden. Du bist ein Kämpfer, ein Wettkämpfer, ein Läufer. Und mit 35 hast du genug andere Dinge, die mehr Spaß machen. Ja, das ist tatsächlich so. Er soll den jugendlichen Lüsten fliehen. Das kann alles Mögliche sein. Alles, was ihn von seinem Job im Glauben abbringt. Und jetzt in dem Moment fallen dir vielleicht Dinge ein, die dich abbringen in deinem Leben. Und das hat keinen Grund. Wenn Gott zu dir spricht, dann tauchen die Dinge auf. Und du sollst nachjagen der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe. Das sind Dinge, die kosten. Das macht keinen Spaß. Auf den ersten Moment, das ist ein Kampf. Und ich werde das nachher ein bisschen abrunden und ich hoffe, das wird dann auch verständlich. Es ist ein Opfer. Mit 35 hat man Bock, andere Dinge zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Als eine Gemeinde zu leiten, die nur Stress macht, die vielleicht ihn überfordert, wo immer wieder Lehren reinkommen und er muss alles wieder korrigieren. Als junger Mensch, alte Menschen anlernen, das vielleicht frustrierend. Und Paulus macht weiter in Kapitel 3, Verse 1 bis 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Komische Art, Mut zu machen, oder? Denn ich mach dir Mut. Diese Menschen tauchen auf, auch in deiner Gemeinde. Da schreibt Paulus, das ist normal, das ist ein Kennzeichen der letzten Zeit, und ihr Lieben, wenn wir diese Dinge in unserer Gemeinde einfach sehen, dann wissen wir, dass Paulus recht hatte, dass 2000 Jahre Kirchengeschichte langsam zu Ende gehen. Denn die Menschen werden lieblos, prahlerisch, mit allen Dingen angeben, leichtsinnig, aufgeblasen. Das sind, glaube ich, 19 Punkte. Aber Paulus lässt den Timotheus nicht allein mit dieser Tatsache. Er sagt, hey, du kannst dich vorbereiten, es wird so kommen. Das ist ein Kennzeichen. Aber wende dich ab. Verliere deine Zeit nicht mit diesen Menschen, die nach außen vielleicht sogar fromm wirken. Diese Menschen wollen mit Glauben nichts zu tun haben. Ab Vers 10. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und jetzt wird einem vielleicht klar, wo Paulus den Bogen einfach oder den Kreis schließt. Wenn alle die Dinge passieren werden und du wirklich am Boden liegst, dann denk einfach dran, du bist mir nachgefolgt, ich habe dich nicht reingelegt. Alles, was ich dir einfach in die Wiege lege, was ich dir einfach aufbürde, ist es machbar, aber in der Kraft Gottes. Alles, was du gesehen hast, bleibe bei dem. Das heißt, Timotheus war die ganze zweite Reise dabei und er ist dann hin und her gefahren. Das heißt, er hat mitgekriegt, was Paulus erlebt hat, und das ist echt. Es ist ganz anders wie heute, wenn ein Mensch dir was vorgibt, und ihr kennt das vielleicht von falschen Strömungen, leeren Sekten, dass der Guru alles befiehlt, aber nichts davon selber macht. Während seine Diener alles machen müssen. Während Jesus Christus die Füße wäscht. Das ist der Unterschied. Und Paulus hat vorgelegt, eine steile Vorlage. Und was mich in der Freizeit am meisten berührt hat, dass Paulus sagt, folgt meinem Beispiel nach. Das hat mich am meisten gepackt. Und das ist hart. Denn es ist konsequent. Das sind Dinge loslassen, die einen wirklich Spaß machen, aber in keiner Relation stehen zur Ewigkeit. Und das wurde mir bewusst, dass alles, was du machst, ist nicht verkehrt. Ich will es nicht, ich glaube, Victor, deine Tafel, glaube ich, Urlaub und Hobbys, es ist alles gut, weil wir können es genießen, es kommt von Gott. Wir können es genießen, alles, was mit Dank empfangen wird, ist gut, es ist gesegnet. Aber nicht in Relation stellen zu dem, was Gott dir aufs Herz legt. Und dann bitte ich dir einfach, dich zu prüfen, was legt Gott dir aufs Herz? Nicht deinem Nachbarn, nicht deine Mutter, dein Vater, deine Frau, was legt er dir aufs Herz? Das zu prüfen und Paulus als Vorbild zu nehmen. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und wir wissen, dass der Timotheus von seiner Großmutter Lois was gelernt hat und von seiner Mutter Eunike. Das heißt, diese Damen haben den Jungen geformt. Die haben den Samen gestreut und Paulus kommt und nimmt ihn mit. Er hat seinen Glauben kennengelernt und Timotheus kannte nur die alten Schriften, das Alte Testament. Vielleicht für uns ein bisschen langweilig, ein bisschen Historie, ätzend, aber Timotheus kannte nur das Alte Testament, bevor Paulus kam. Und wir wissen auch, dass Paulus, als er sich bekehrt hat, mit dem Alten Testament zu den Juden gegangen ist, in den Synagogen, und hat ihn aus dem Alten Testament bewiesen, dass Jesus der Retter ist. Und wir finden im Alten Testament nicht einmal das Wort Jesus, aber er hat das den Juden erklärt. Es ist möglich, denn Jesus ist vorhergesagt, Jesus ist prophezeit. Es ist Geschichte, die sich da erfüllt. Und als wir dann in Xanten waren, das war einfach genial, du bist in so einem Kolosseum und du weißt, hier spielt sich Geschichte ab oder hat sich Geschichte abgespielt. Das Römische Reich ist bis hier an den Rhein, an den Niederrhein gekommen. Und wenn man das ein bisschen sich einversetzt, wie Gottes Wort einfach mitgewandert ist, das ist genial. Zur rechten Zeit schickt Gott seinen Sohn und das Evangelium verbreitet sich. Es gibt keine Ausrede, auch du hast hier keine Ausrede. Das Evangelium ist da. Und Timotheus muss sich erinnern, was du gelernt hast. Und das sind Gottes Worte, die Kraft haben, sagt Paulus. Gottes Wort, das weise macht. Ich lese mal weiter, Vers 16, 17. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gottes Wort macht weise, es belehrt dich. Es sind nicht meine Worte, nicht Paulus' Worte, nicht Timotheus sein Wort, es ist Gottes Wort und das ist die Basis. Timotheus, denk nach. Gottes Wort dient zur Belehrung. Und wenn du in der Gemeinde bist und die Gemeinde hat keinen Bock auf dich, und dann predige Gottes Wort, mehr nicht. Verstrick dich nicht in irgendwelchen Fabeln und Legenden und Geschichten, nur ein Durcheinander in der Gemeinde. Nein, Gottes Wort, und dann wendest du dich ab. Wenn die nicht hören wollen, wendest du dich ab. Warum? Weil Gottes Wort macht dir klar, dass du alleine als sündiger Mensch nichts auf dieser Welt in Gut umwandeln kannst. Also alles, was du machst, ist nicht gut vor Gott. So musst du es dir einfach vorstellen. Warum? Weil wir Menschen schlecht sind. Es reicht nicht aus. Durch Gottes Wort lernst du Moral kennen. Und wenn du Gottes Wort nie gelesen hast, dann wird dein Gewissen dir schon sagen, was Gott meint, was Gott sich vorstellt. Aber Gottes Wort sagt dir, wo du herkommst, schwarz auf weiß. Es sagt dir auch, wo du hingehst. Und Paulus sagt, mein Bürgerrecht oder ist im Himmel. Das, was ich hier mache, ist nur temporär. Ich bin bald weg, aber ich weiß, ich werde im Himmel erwartet. Das sagt die Bibel. Das kurze Leben auf Erden, und das ist das, was vielleicht viele Jugendliche einfach erschreckt, aufzugeben. Aber nochmal, da steht in keiner Relation zu einer Ewigkeit, die kein Ende hat. Und das ist das, was wirklich einmal Klick machen muss durch Gottes Wort. Alles, was du hier erlebst, ist schön und gut, aber wenn es dein Preis der Erlösung einfach wert ist, dann gute Nacht. Du verlierst deine ganze Ewigkeit für in diesem kurzen Erdenleben, wenn du nicht wach wirst. Und wach werden heißt, durch Gottes Wort erkennen, dass du ein Sünder bist. Das ist das Allererste. Es macht dich weise, es belehrt dich. Es sind Gottes Worte. Warum? Weil wir Menschen Gott nicht finden können. Gott ist unsichtbar, er kann ihn nicht sehen. Es ist nicht möglich. Du kannst ihn erkennen, denn er hat dich zu erkennen gegeben. Dass du ein Sünder bist, erkennen, bekennen. Und der letzte Vers war, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Erst dann ist das, was du machst, gut in Gottes Augen. Liebe Jungscher, guckt nicht auf uns Leiter in dem, was wir machen, was wir mit euch gemacht haben. Guckt auf Gottes Wort, das euch verändern kann. Fähig zu guten Werken. Und ich möchte gerne den letzten Abschnitt lesen, Vers 1 bis 8 aus dem Kapitel 4, dem letzten Kapitel. Der Herr bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tret dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten. Tu das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nah. Er beschreibt quasi seinen kommenden Tod. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und diese Stelle nimmt so ein bisschen den Druck aus dem Kessel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man denkt, Paulus, der Überflieger, ja, er war ein Überflieger, keine Frage. Aber er war auch ein Werkzeug nur für diesen Dienst und er hat ihn treu erfüllt. Aber dieser Vers hat mir irgendwo auch ein Stück weit einfach Hoffnung gegeben, aber auch eine Ermahnung einfach, nämlich die Krone der Gerechtigkeit liegt für alle bereit, für dich, wenn du seine Erscheinung lieb hast. Und das ist der Unterschied. Möchtest du, dass Jesus irgendwann kommt? Möchtest du vor Jesus stehen, der dich richten wird, der dich beurteilen wird? Und deswegen ist der Brief an alle, die seine Erscheinung lieb haben. Und das heißt, wenn du vorstellst, Jesus kommt irgendwann wieder, was kannst du ihm dann präsentieren? Das Schöne ist, dass Gott hier kein Alter festlegt, keine Fähigkeiten, die du irgendwo angeeignet hast. Vielleicht haben deine Eltern einfach Geld, du kannst verschiedene Kurse besuchen, dich weiterbilden. Da legt Gott keinen Wert drauf. Das Einzige, was Gott bewertet, ist, ob du treu bist. Lieber Jungschaler, lieber Tini, ob du treu bist, ist die Frage. Anfangen, das können viele gut. Jeder Läufer startet, top. Am Ende schreibt die Zeitung nur vom Sieger. Und hier geht es aber darum, dass Gott eine Krone gibt allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und das ist das Geniale. Hast du ihn lieb? Bist du treu? Das zeigt sich in deiner Treue, ob du ihn lieb hast. Und Gott belohnt Treue im Kampf, im Durchhalten und den Glauben bewahren. Deswegen ist wichtig, dass Gott unser Fundament ist, dass auch in dieser Gemeinde die Bibel der Maßstab ist. Timotheus sollte nüchtern bleiben. Es kommen Dinge, wo wir denken, boah, das ist echt genial, das ist cool, das kann man machen, dies und das. Nein, bleib nüchtern, sachlich überlegen. Viele Menschen in der Gemeinde haben neue Ideen, neue Ansätze, ist alles richtig. Und ich weiß nicht, wie ihr das miterlebt, wenn man in Gemeinden unterwegs ist, dass in jeder Gemeinde Dinge reinkommen, wo man denkt, boah, ist aber ganz neu, das gab es bei uns nicht. Ihr Lieben, 2000 Jahre Kirchengeschichte basieren auf der Lehre der Apostel. Wenn da einer kommt und etwas erzählt, was nicht in der Bibel steht, dann macht die Tür zu, ihr Lieben. Dafür hat Paulus sein Leben nicht gegeben und Jesus erst recht nicht. Bleibt nüchtern. Liebe Danny, Martin, du hörst zu, ich wünsche euch willig Mut in eurem Dienst, nüchtern zu bleiben, bibeltreu zu bleiben, alles erdulden in Widrigkeiten, den Dienst treu auszurichten. Und an jeden Zuhörer, der wirklich jetzt gemerkt hat, dass Gott zu ihm spricht, vielleicht hast du eine Berufung, wo Gott einfach dich fordert. Trau dich, gib ihm das ab und sei treu, denn es ist das, was er belohnt. Nicht dein Alter, nicht deine Größe, deine Fähigkeiten, sondern ob du mit dem, was du kannst, treu bist. Ich schließe die Predigt ab und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken und einfach mitzubeten, dass Gott dich verändert, dass Gott dich gebraucht. Und wenn es in der Gemeinde ist, dann in dieser Gemeinde, wenn nicht, dann da, wo du bist. Amen.